Ich möchte gerne, dass wir einmal noch klatschen, aber nicht für die Band, sondern für den, der sagt, dass wir gehören zu ihm. Also, als wir dieses Lied gesungen haben, habe ich mich gefragt, ja, das Leben ist manchmal so hart. Aber Gott hat uns seinen Geist gegeben, der jeden Tag mit uns unterwegs sind, weil wir gehören zu ihm. Der hat uns in unserem Leben nicht allein gelassen. Nicht, dass wir einfach allein durch die Gegend laufen, sondern dieses Geist gegeben, der einfach jeden Tag unterwegs mit uns ist. Und für den möchte ich gerne nochmal klatschen. Danke dafür. Wir sind in einer spannende Reihe. Also der Jan hatte, gleich gibst du mir nur noch 15 Minuten. Ja? Wir müssen die Zeit gucken. Der Jan hat angefangen, über die Bergpredigt zu predigen. Ganz spannende Themen. Und es geht um Veränderung, um innere Veränderung. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und deine erste Predigt ging es darum, dass man durch Jesus Christus quasi von der Opferrolle hin zu den Rolle gibt, von jemandem, der weitergeben kann. Das war so die erste Predigt. Dieses Gedanke bleibt mir immer wieder im Kopf, dass man tatsächlich diese Veränderung gehen kann. Und letzte Woche hat er darüber gepredigt, dass man eigentlich, um in der Lage sein, Feinden zu lieben, so wie ich in dieser Bergpredigt steht, zu tun, sollte man oder könnte man anfangen, die Feinde, die in uns liegen, quasi auch zu lieben. Quasi diese schlechteste Version von uns selbst zu lieben. Weil wir, wenn wir uns dann selber lieben, dann können wir auch unsere Feinde lieben. Das war echt, echt erstaunlich. Also das geht immer um innere Veränderungen. Das wird auch mein Thema für heute sein. Aber ich hatte da vor einigen Wochen dann über etwas gepredigt. Das ging um Psalm 107 geht es um Rettung aus Notlagen. Und habe darüber gepredigt mit Anhang der Apostelgeschichte 3, darüber erzählt, dass dann halt das, was da an Wundern damals bei den Aposteln stattgefunden hat, tatsächlich heute noch passieren kann, dass Gott uns aus verschiedenen Notlagen quasi herausretten kann. Und es bedürfte quasi nur ein bisschen unserem Glauben, dass wir unseren Glauben in den Schal wirft und er wird das schon machen. Und aus unterschiedlicher Notlage würde er uns herausholen. Und nachdem ich darüber gepredigt hat, da hatte mir der Frank, der hat mich was geschrieben. Und der Frank sagte mir, Steve, schön und gut, was du da erzählst. Aber was ist denn mit den Leuten, die sich die Knie wund beten und da passiert nichts? Also Menschen, die deren Vertrauen auf Gott gesetzt haben, aber da passiert nichts. Was ist denn mit denen? Die sind gar nicht bei denen der Predigt vorgekommen. Da habe ich mich mit Frank unterhalten und unserem Austausch hat mich für die Predigt heute inspiriert. Und ich würde gerne heute mit euch meine Gedanken dazu teilen. Was passiert denn? Oder was sind das denn, was man machen soll? Oder wie kriegen wir diese Zeit um, wo man sich die Knie wund betet, aber da passiert nichts? Und ich möchte euch in eine Geschichte hineinbringen, wo sowas Ähnliches passiert ist. Und da aus der Geschichte heraus werde ich dann so vier Dinge hervorheben, die für mich persönlich quasi sehr wichtig geworden sind über die Zeit und die ich glaube auch einem helfen kann in solche Zeiten, wo man sich quasi die Knie wund betet und es passiert nicht.
So, ich stehe hier nicht nur zur Deko, ich darf noch den Bibeltext für heute vorlesen. Und zwar geht es um Markus Kapitel 5, ich starte bei Vers 21. Macht über Krankheit und Tod. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus, Als er Jesus entdeckte, warf er sich ihm zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben, komm und lege die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gewand angefasst? Seine Jünger antworteten, du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen und da fragst du, wer dich angefasst hat? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben, es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie zum Haus von Jairus kamen, sah Jesus die vielen aufgeregten Menschen und hörte ihr Weinen und lautes Klagen. Er ging hinein und fragte, weshalb macht ihr solchen Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Jesus schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine 3 Jünger gingen mit ihm in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Dann nahm er ihre Hand und sagte, Talita kum, das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Da stand das 12-jährige Kind auf und ging im Zimmer umher. Alle waren völlig fassungslos. Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gebt dem Mädchen etwas zu essen, sagte er.
Danke, eine spannende Geschichte. Also ich finde die total spannend, ja, weil das berichtet von der Geschichte von 2 Personen in parallel. Und das finde ich total krass, was da passiert. Ja. Und das werden so Parallele gezogen zwischen diese Frau und der Jairus. Also der Jairus ist dann quasi ein Verantwortlicher der Synagoge. Das ist jemand, der war bekannt. Also man kannte ihn in der Gegend. Und die Frau war eher unbekannte Person. Also das heißt, man weiß ja nicht mal, wer diese Frau war. Also das heißt, so parallele Geschichte. Und ich möchte gerne mit euch dann quasi auf 4 Punkte in dieser Geschichte eingehen. Und werde ich 3 kurz ansprechen. Einen der Punkte werde ich ein bisschen näher eingehen. Und um daraus quasi 4 Dinge hervorzuheben, die uns helfen können, quasi in diese Zeiten quasi durchzugehen. So, das erste, ich gehe sofort in Medias, also ich habe keine Zeit mehr, ich gehe sofort in Medias, und dann hat er gesagt, ich habe eine gewisse Zeit zu predigen, also das heißt, ich darf mich nicht irgendwie um das Thema herumreden, also direkt zum Punkt, ja. Seid ihr damit einverstanden? Ja, sehr gut. Das passt. Dann gehe ich direkt zum Punkt. Und das allererste, was ich unbedingt interessant und wichtig finde in dieser Geschichte, ist das Erkennen, dass die Rettung in Jesus allein liegt. Also, die Frau, der Mann, der Jairus, wenn er kommt, der fleht Jesus an. Er bitte, 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 bitte. Genauso wie bei der Frau. Die hat schon alles ausgegeben, was sie hat, und die merkt, am Ende des Tages bleibt ihr nur eine einzige Option. Also diese Geschichte mit dem Vertrauen auf Jesus, Vertrauen darauf, dass er agiert, ist eine All-in-Situation. Das heißt, wenn du ein Pokerspiel am Ende setzt du auf diese eine Karte. All-in. Es gibt kein irgendwie ein bisschen was Vertrauen und dann noch ein bisschen woanders. Oder ich nehme Beispiel, ich bin in einer Situation, wo ich einen Job suche zum Beispiel. Ja? Ich finde seit einigen Jahren keinen Job und ich suche einen Job. Und dann auf einmal bin ich in der Situation, wo ich merke, ja, ich bin auf ein, ich habe mich beworben, ich bin auf einer Liste, aber wir sind zu zweit. Und ich weiß, wenn ich mir ein bisschen aushelfe, dann komme ich durch die Ich bete Gott, dass er mir diesen Job gibt, aber gleichzeitig tue ich ein bisschen was, um mir auszuhelfen. Ich rede zum Beispiel schlecht über den anderen. Oder ich falle auf Dinge, die ihm quasi schlecht machen kann. Dann bringe ich das hervor, damit ich mich einfach mal auch ein bisschen aushelfe. Da gibt es gar nichts mit noch irgendwelchen anderen Alternativen. Auf diese eine Karte setzen. Das zu erkennen und verstehen, jetzt in meiner Situation hilft mir nur noch dieses Jesus. Das ist das eine. Also erkennen, dass die Rettung in Jesus allein liegt. Das ist, was mir quasi auffällt bei diesen beiden Personen. Die haben keine Alternativen mehr. Die eine erkennt es ein bisschen später, also sie hat schon alles ausgegeben, bevor die das erkannt hat. Der anderen, wir wissen noch nicht, was er alles so wovor er gemacht hat, aber der wirft sich nieder und fleht ihm an, dass er zu ihm kommt. Da ist das eine. Das zweite gehe ich dann sofort auch drauf. Das zweite ist, verstehen, dass wir in solche Situationen leider die Zeit nicht kontrollieren können. Also wenn ich ja mir angucke, was dann so als zeitliche Perspektiven da ablaufen, das ist sehr, sehr, sehr skurril. Erstmal will ich euch mal fragen, wem denkt ihr, dass Jesus als erstes, also um welche Anliegen, also um das Anliegen von welcher Person hat sich Jesus als erste gekümmert? Das Anliegen der Frau oder von Jairus? Wer ist für die Frau? Also Frau. Also Jesus hat sich als Erste um das Anliegen der Frau gekümmert. Wer ist für Jairus? Jairus? Alles ist so verteilt. Die anderen Hälfte sind unentschieden. Ich brauche eine Stimme für die Frau. Warum hat sich Jesus als Erste, eurer Meinung nach, um das Anliegen der Frau gekümmert? Eine Person, der mir was dazu sagen könnte. Thomas, ja? Du sagst, Jesus hat sich als Erste um das Anliegen der Frau gekümmert, weil? Weil sie zuerst gefragt hat. Also du erkennst in die Geschichte, die hast zuerst gefragt und so hat sich Jesus als Erste um ihr Anliegen gekümmert. Das ist so dein Eindruck. Habe ich so richtig verstanden? Ja?
Ja, wir reden über die Frau mit der Blutung, oder?
Genau, der Frau mit der Blutung. So, wer sagt denn, dass Jesus sich um Jairus als Erster gekümmert hat? Gell?
Ich bin der Meinung, ja, weil er war unterwegs, also zu ihm, und dann passt ihn dann halt die Frau an. Und wir wissen, also wenn wir dann halt in die Gottesmutter kommen, dann wissen wir, wenn wir etwas, also wenn wir ihm etwas bieten, dann gibt er schon eine Antwort. Das heißt, zu Jairus hatte er auch schon, was getan. Und das musste man nur noch sehen.
Okay. So. Okay, der war schon unterwegs mit Jairus, hat ihm gesagt, ich komme zu dir nach Hause, obwohl das nicht mal sein Anliegen, also sein Anliegen war ja, komm zu mir nach Hause, damit meine Tochter wieder gesund wird, aber sagt ihm, ich komme zu dir nach Hause. Die Tochter war noch nicht gesund, aber der hat sich als Erste, nach der Meinung von Gael, um Jairus gekümmert. Also das sind dann sehr, sehr, also ich finde, da ist ja schon einiges an komplexen zeitlichen Gefüge in dieser Geschichte. Erstens finde ich, also der Jesus, da ist die Frau, die ist seit 12 Jahren krank. Also ich behaupte mal, ich will das nicht kleinreden, ich behaupte mal den Anliegen von Jairus, dessen Tochter gleich sterben wird, so scheinbar so ein bisschen dringender ist. Also das würde ich so ein bisschen einschätzen. Die Frau, die ist 12 Jahre krank, aber das scheint so, für mein menschliches Denken scheint das ein bisschen dringender zu sein. Also der eine sagt ja, meine Tochter stirbt jetzt, wenn du nicht eingreifst, stirbt sie. Oder die eine sagt, ja, ich bin seit 12 Jahren krank, ich brauche eine Lösung auf meine Krankheit. Wenn ich das morgen mache, ist es okay? Ich weiß es nicht. Also würde man dann halt so ein bisschen fragen, ja. Und das Interessante noch an der Geschichte ist, die Frau, die hat gar nicht damit gerechnet, dass das sofort passiert. Also die ist selber überrascht mit dem, was ihr geschieht. Also die kommt zu Jesus, sagt, okay, ich will, aber hat nicht damit gerechnet, dass sofort passiert. Der Jairus dagegen, der braucht eine dringende Antwort. Also das ist einer, der sagt, es muss sofort passieren, es ist dringlich. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass diese zeitliche Gefühle, was die Menschen haben, auch das gleiche ist, was Jesus. Der sagt, ich komme mit, dann hält er an, der kümmert sich um die Frau, die eigentlich nicht damit gerechnet, dass es sofort passiert. Und bei Jairus wird noch schlimmer sogar. Seine Tochter stirbt inzwischen. Also wann das passiert, wann dann auch antrifft, dass Jesus angreift, wann es sichtbar ist, dass diese Dinge, worum wir ihm gebetet haben, eintrifft oder wann das sichtbar wird, haben wir gar nicht in die Hand. Ich habe mittlerweile verstanden, das können wir nicht kontrollieren. Es steht irgendwo in der Bibel, dass ein Tag ist bei Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, eine zeitliche Komponente, wie er die Zeit sieht, ist sehr, sehr, sehr viel anders als das, was wir sehen. Also, erkenne, verstehe, dass du die Zeit nicht kontrollieren kannst. Eine wichtige Komponente. Dann gehe ich auf meinen dritten Punkt. Aber bevor ich auf meinen dritten Punkt gehe, will ich nochmal über Zeit etwas erzählen, weil es liegt mir einfach mal am Herzen. Wir haben 2018, ich habe euch dieses Bild gebracht, das ist eine Leitungsteamsitzung von 2018. Damals hatten wir Viersen als Plan auf unserem Schirm. 2018. Da haben wir uns geschrieben, wir werden einfach mal den ersten Schritt machen. Ich habe es noch in meiner Datei irgendwie gefunden und dann dachte ich, wow. 6,5 Jahre später hat den ersten Gottesdienst stattgefunden. In Viersen. Letzte Woche. Und wir denken über die Geschichte seit 6,5 Jahren. Und ich habe gedacht, wow, die Zeit kann ich nicht kontrollieren. Wann es passiert, wann es stattfindet, weiß ich nicht. Damals, wo wir angefangen haben, bin ich mir sicher, hatten wir die Zeitperspektive vielleicht 2-3 Jahre, weiß ich nicht. Also, die Zeit können wir nicht kontrollieren. Das vierte, was mir auf diese Geschichte auffällt, und das bringt mir zu meinen dritten Gedanken dazu. Also das heißt, mein Gedanken heißt, bleib dran, auch wenn die äußeren Umstände sich verschlimmern. Der Jairus, da kommen Leute zu ihm und erzählen ihm, dass seine Tochter gestorben ist. Was macht er denn? Der sagt nichts. Seitdem er zu Jesus gekommen ist, hat er kein einziges Wort gesprochen in der Situation. Jesus spricht zu ihm und sagt, Jairus, bleib ruhig. Auch wenn die Sachen sich verschlimmert, bleib ruhig. Jesus kümmert sich selber um das ganze Angelegenheit. Der kommt bei sich zu Hause und regelt die Situation. Die Leute weinen, die Leute schreien, die Leute sagen, dass Jesus sogar lachen über Jesus. Aber was passiert mit Jairus? Der ist da irgendwie wie ein Zuschauer in seine eigene Geschichte. Er sagt nichts. Er bleibt nur da dran und folgt Jesus jeden Schritt nach. Bleibt da dran. Ich glaube, wenn wir dann manchmal um Dinge bitten, glauben wir und denken wir, dass es um diese Sache als erstes geht. Ich glaube nicht, dass als erstes, wenn wir Themen haben in unserem Leben, dass es erstes darum geht, dass diese Themen gehandelt wird. Das Allerwichtigste, was passieren soll, das sehe ich auch ein bisschen aus der Geschichte heraus, ist, dass wir den Glauben nicht verlieren. Das ist das, was die Prio 1 ist bei Jesus. Das macht er bei Jairus die ganze Zeit. Der kümmert sich darum, dass dieses Jairus den Glauben nicht verliert, unabhängig davon, was die Umstände sind. Das tut er auch bei der Frau. Da ist auch ein bisschen versteckt, weil ich habe mich ja gefragt, warum macht er diesen ganzen Umstand herum und versucht dann halt zu erkennen, was da, wer, die Frau könnte den quasi fassen und dann verschwinden. Passiert nichts. Aber die kommt zu ihm mit ihrer allerletzten Hoffnung. Die haben gar keine Hoffnung mehr. Und setzt das da dran, dass die Heilung bekommen wird, sobald die dann halt dieses Gewand von Jesus gefasst haben wird. Und sofort geht eine Kraft, eine heilende und spürbare Kraft zu ihr. Man erzählt, dass sie dann halt, dass die Blutung aufhört. Ich weiß nicht, ich bin keine Frau, das heißt, ich habe kein Gefühl, was dann so eine Blutung bedeutet. Ihr würdet mich entschuldigen dafür. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wie einen Wasserhahn, den man einfach zudreht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja nicht ein Wasserhahn, wo du einfach zudreht und dann auf einmal hört es auf. Ja? Also das heißt, ich kann mir diese Vorstellung, dass es sofort aufgehört hat, kriege ich nicht in meinen Kopf. Aber ich kann nachvollziehen, dass sie gespürt hat, dass sie geheilt war. Irgendwas hat ihr, die hat komplettes Hoffnung verloren, irgendwas hat dir in diesem Moment nochmal die Hoffnung gegeben, du bist geheilt. Ihre Hoffnung ist wieder geweckt. Jesus hat mit dieser Kraft, die aus ihm ausgegangen ist, dafür gesorgt, dass ihr bei ihr die Hoffnung nicht verliert. Und dann fragt er sie, wer hat denn diese Kraft in Anspruch genommen? Und die kommt da zittern und sagt, ich war das. Und erst dann sagt Jesus noch zu ihr, du bist gesund. Ich glaube, das Gesundwerden der Frau ist dann entstanden, wenn Jesus zu ihr gesprochen hat. Was sie vorher gespürt hat, war eine Art Hoffnung und Hoffnung weckende Kraft, die in ihr quasi hineingeflossen ist. Die gleiche Kraft, die bei Jairus war, wo die Leute zu ihm gesagt hat, vergiss es, deine Tochter ist schon tot. Diese gleiche Kraft, die ihm noch weitergetragen hat. Also das allererste, was Jesus macht, worum er sich kümmert, ist, dass wir den Glauben nicht verlieren und die Menschen um uns herum auch den Glauben nicht verlieren. Da gehe ich auf meinen letzten Punkt und das ist ja auch das, was aus der Geschichte herauskommt. Am Ende sagt man zu Jairus, erzählt das kein Mensch. Ist euch das aufgefallen? Finde ich immer komisch. Wieso sagt Jesus diesem Mensch, der soll die Geschichte nicht erzählen? Heißt das, dass es heimlich bleiben soll? Glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist schon wichtig, dass man es bekannt macht. Man es bekannt macht, dass man in seine Sache 100% auf Jesus setzt, damit ihm die Ehre gegeben wird. Das ist schon wichtig. Und erstaunlicherweise, das macht der Jairus eigentlich. Beim Jairus hat man das Gefühl, oder habe ich den Eindruck, der ist ein Mann der Öffentlichkeit, der sich in eine Menge, das sind so 1000 Leute, die da unterwegs sind, und der kommt dahin und betet bei Jesus um sein Einigen. Das heißt, seine Geschichte ist eine öffentliche Geschichte, das passiert vor der ganzen Welt. Das heißt, jeder hat gesehen, was da passiert ist, jeder hat erkannt, dass das ist Jesus, der ihn sein Leben angegriffen hat. Da muss man und braucht man gar nichts mehr dazu sagen. Das heißt, auch wenn er was jetzt hinzufügt, wird er vielleicht sogar nur das Unnötige dazu sagen, weil es ist schon alles gesagt und gezeigt und jeder hat es gesehen. Das sind sogar zwei Blinde, man kann es in der Geschichte nach den Matthäus-Erzählungen dann auch nachlesen, die nachdem Jesus hinterhergelaufen sind und gebeten haben, helfen uns, wir sind blind, wir sehen nichts. Und Jesus hat die auch geheilt. Also da ist bei Jairus schon alles gesagt. Im Gegenteil zu der Geschichte der Frau, die hat versucht, ihre Sache zu verheimlichen. Und Jesus macht die publik und sagt, nee, das braucht nicht versteckt bleiben. Bring das in die Öffentlichkeit. Lass uns bekannt machen, dass wir auf Jesus setzen, damit ihm die Ehre gegeben wird für dem, was auch immer passieren wird. Das sind meine 4 Punkte. So, also, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Erkenne, dass die Rettung in Jesus allein liegt. Verstehe, dass du die Zeit nicht kontrollieren kannst. Bleib da dran, auch wenn die äußeren Umstände sich verschlimmern. Mach es bekannt, dass du in der Sache auf Jesus setzt, damit ihm die Ehre gegeben wird. Das ist das, was ich dir heute auf den Weg geben möchte. Wenn du das Gefühl hast, du betest dich die Knie wund und es passiert nichts. Eins ist ein Versprechen, da können schon Frank und eins verspricht uns die Bibel dazu. Und das lese ich in 2. Korinther 4. Das ist das, was dann halt Paulus zu der Sache erzählt. Der sagt, denselbe Gott, der gesagt hat, aus den Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unserem Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus von allem Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Gott hat in uns und jeder einzelne von uns etwas gelegt, was für die anderen, die auf uns gucken, also wodurch die anderen, die auf uns gucken, die Herrlichkeit Gottes erkennen können. In jeder einzelne von uns. Egal, welche Geschichte wir haben. Der hat irgendwas in uns gelegt. Dieser Gott, der aus dem Finsternis Licht hervorstrahlen lassen hat, hat etwas in dir gelegt, wo Menschen seine Herrlichkeit erkennen kann. Der sagt aber, wir sind für diesen kostbaren Schatz, das in uns liegt, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, ist Gottes Kraft. In unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Wir sind manchmal von außen sehr zerbrechlich. Oder gibt es da in den äußeren, in den sichtbaren Umständen Dinge, die nicht in Ordnung sind, damit man das dann auch erkennen kann, weil welche Kraft auch immer in uns wirkt, von Gott ist. Von alle Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Ob wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Und das kommt Vers 16. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Das wünsche ich euch heute, dass egal was ihr erlebt, dass eure innere Mensch Tag für Tag erneuert wird.
Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via PayPal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.